Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen: Papst an Ärzte, Abtreibung und Euthanasie sind unwürdig. Kirche in Hannover ruft zur Kundgebung gegen rechts auf und Kirche hilft Mexiko in Sachen Menschenrechte. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Papst Franziskus spricht Klartext in Sachen Lebensschutz. Abtreibung und Euthanasie sind des Menschen unwürdig, Kinder sind Gaben und kein Recht und Lebensschutz heißt vor allem Respektierung der Frau. Das sagte der Papst an diesem Samstagmittag bei einem Treffen mit Ärzten des katholischen Medizinerverbands Italiens in der vatikanischen Audienzhalle.
Es gibt nichts, was Würde verleiht, wenn man einem Menschen Euthanasie zukommen lässt. Dasselbe gilt bei der Hilfe für Abtreibung. Das sind beides falsche Wege, die nichts mit Mitleid zu tun haben. Auch wer Kinderkriegen im Labor als wissenschaftliche Errungenschaft sieht, ist auf dem falschen Weg, weil er davon ausgeht, dass Kinder haben ein Recht sei, anstatt Kinder als ein Geschenk anzunehmen.
Deshalb lud der Papst die etwa 7000 Ärzte und Mediziner, die ihm zuhörten, ein, mutige Entscheidungen zu treffen, auch wenn das in der heutigen Zeit oft schwierig sei. Sie sollten sich weigern, Abtreibungen oder Euthanasie vorzunehmen.
Non c'è dubbio.
Wir erleben eine Zeit, in der sehr viel Leid verursacht wird. Wir konzentrieren uns darauf, Kinder zu besitzen, statt sie aufzunehmen. Wir spielen regelrecht mit ihrem Leben. Aber eigentlich sollten wir vorsichtig sein, weil es eine Sünde gegen den Schöpfergott ist, der alles erschaffen hat.
Aus der Sicht von Papst Franziskus sollten Ärzte gute Samariter sein und sich vor allem um ältere Menschen, Schwerkranke und Behinderte kümmern. In vielen Teilen der Welt sei die Lebensqualität eine Sache von Reichtum, Schönheit oder Zeitvertreib. Die Kirche weise jedoch auf andere Werte hin, auf die spirituelle und religiöse Seite des Lebens, aber auch auf das Verhältnis unter den Menschen.
Tante volte nella mia vita di sacerdote.
Viele Male in meinem Leben habe ich die Kritik an der Kirche gehört. Sie setzte sich gegen Abtreibung ein. Meine Antwort dazu lautet stets: Nein, das ist kein religiöses oder philosophisches Problem, sondern eine wissenschaftliche Tatsache. Dort, wo es ein menschliches Leben gibt, ist es falsch, es zu töten, um ein menschliches Problem zu lösen. Das hat nichts mit Fortschritt zu tun. Töten bedeutet auch heute noch dasselbe wie in der Antike.
Nel pensiero antico, nel pensiero moderno. La parola uccidere significa lo stesso.
Dasselbe gelte auch im Bereich der Beihilfe zum Suizid, so der Papst. Das Leben sei immer heilig und voller Qualitäten. Die Wissenschaft dürfe deshalb niemals das menschliche Leben ohne dessen Würde betrachten. Es gäbe gar kein Leben, das mehr Würde hat als ein anderes.
Vale per l'eutanasia, oggi tutti sappiamo che.
Wir wissen, dass viele ältere Menschen wegen der Kultur des Wegwerfens auch im Verborgenen getötet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Euthanasie eine Sünde gegen Gott ist. Wenn der Eid des Hippokrates sie dazu verpflichtet, immer dem Leben zu dienen, so geht das Evangelium noch weiter. Das Leben muss in jeder Situation geliebt werden, insbesondere dann, wenn es gefährdet ist und besonderer Pflege bedarf.
Der italienische Verband Katholische Ärzte traf den Papst aus Anlass seines 70-jährigen Bestehens. Franziskus erinnerte die Ärzte daran, dass durch ihre Professionalität und ihren Glauben auch mit nicht glaubenden Medizinern eine wertvolle Zusammenarbeit entstehen könne.
Arbeiten Sie gemeinsam mit allen Ärzten und Institutionen, die mit Ihnen die Liebe für das Leben teilen und alles dafür tun, dass die Würde, Heiligkeit und Unantastbarkeit des Lebens respektiert wird.
Die Kurznachrichten mit Pater Bernd Hagenkort.
Vatikansprecher Federico Lombardi hat den Einsatz der Mitarbeiter von Radio Vatikan gewürdigt.
Der Jesuit erhielt am Freitag die Ehrendoktorwürde der päpstlichen Salesianer-Universität in Rom im Bereich der Kommunikationswissenschaften. In seiner Ansprache betonte Lombardi, dass der Papstsender, dessen Generaldirektor er auch ist, einen wichtigen Beitrag für die Verbreitung der frohen Botschaft leiste. Es finde derzeit eine umfassende Analyse der Arbeiten des Senders statt, sagte Lombardi mit Blick auf die vom Papst eingesetzte Kommission, die Medienarbeit des Vatikan erneuern soll. Lombardi, der auch den vatikanischen Pressesaal leitet und zeitweise das Vatikanfernsehen CTV führte, sprach auch die Bischofssynode zur Ehe und Familie vom vergangenen Oktober an. Tatsächliche Synodendebatten und der Eindruck, den ein Konzil der Medien davon verbreiteten, seien oft zweierlei. Dieses Problem wird sich nie vollständig lösen lassen, so Lombardi wörtlich. Der Vatikanverlag Lev wird auch die umstrittenen Interviews mit dem Papst von Eugenio Scalfari veröffentlichen. Das kündigte der Leiter der Libreria Editrice Vaticana, Giuseppe Costa, an. Die beiden Interviews mit dem italienischen Journalisten sorgten für Aufsehen, weil der vatikanische Pressesaal präzisieren musste, dass die veröffentlichte Form nicht hundertprozentig dem Wortlaut entsprach. Der 90-jährige Journalist und Gründer der Zeitung La Repubblica hatte im Nachhinein zugegeben, dass er das gesamte Gespräch mit dem Papst hinterher aus dem Gedächtnis aufgeschrieben habe. Die neue Vatikan-Veröffentlichung beinhaltet außerdem weitere Interviews und Gespräche des Papstes mit Journalisten. Die Regelung zur Geheimhaltung in der Kirche will nicht Komplotte oder Wahrheiten vor der Öffentlichkeit verbergen. Vielmehr sei es so, dass das Kirchenrecht vor allem den Schutz des Menschen wolle. Dies betont der Großpönitentiar der katholischen Kirche, Kardinal Mauro Piacenza, in einem Beitrag im Osservatore Romano. Bei Geheimhaltung, sei es Sakramentale wie bei der Beichte, sei es Nicht-Sakramentale wie bei kirchlicher Mitarbeit, gehe es darum, die Ehre und die Reputation eines Menschen oder einer Gruppe zu schützen, so Kardinal Piacenza.
Vor zwei Wochen randalierten 4.500 Hooligans und Rechtsextreme in Köln und verletzten über 40 Polizisten. Die neue Allianz von Fußballprüglern und Rechtsextremen überraschte sogar den Verfassungsschutz. Jetzt konnten die ungleichen Partner erneut demonstrieren, diesmal in Hannover. Die katholische Kirche rief zu einer Gegendemonstration auf.
Bund statt Braun, so hieß die Gegendemo eines Bündnisses, zu dem auch Hannovers katholische Kirche am Samstag in der Innenstadt lud. Die Kundgebung richtete sich gegen den zeitgleich anberaumten Hooligan-Marsch. Hannovers Propst Martin Tenge sagte, die Kundgebung wolle ein deutliches Zeichen sein, dass Menschen aller kulturellen, nationalen und religiösen Herkunft in Deutschland ein versöhntes Miteinander leben wollen. Besonders sollte sie den Muslimen Mut machen, die selbst unter dem Missbrauch des Islam durch die Terrorgruppe Islamischer Staat litten. Der IS-Terror in Syrien und im Nordirak bietet Rechten und Hooligans den Vorwand für ihre neuen Kraftdemonstrationen. Zum Bündnis Bund statt Braun haben sich Verbände, Glaubensgemeinschaften, Kirchen, Gewerkschaften und Parteien zusammengeschlossen. Die Kundgebung wurde von allen Fraktionen des Niedersächsischen Landtags unterstützt. Der Versuch der Landesregierung, den Aufmarsch von Rechtsextremen und Hooligans zu verbieten, war fehlgeschlagen. Das Verwaltungsgericht hatte das Verbot unter Auflagen aufgehoben. Es waren rund 5.000 Hooligans und Sympathisanten, die dann am Samstag in Hannover demonstrierten. Das Gericht begrenzte die Kundgebung auf einen Ort hinter dem Hauptbahnhof und untersagte den geplanten Demonstrationszug durch die Stadt. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Menschenhandel, Mord an Studenten, Migrantenproblem. Mexiko hat derzeit große Schwierigkeiten damit, die grundlegendsten Menschenrechte zu gewährleisten. Um vor allem bei der Migrantenproblematik korrekt vorzugehen, will die mexikanische Regierung stärker auf die Hilfe der katholischen Kirche setzen. Das sagt der mexikanische Vizeminister für Menschenrechte, Juan Gomez, gegenüber Radio Vatikan.
Well, I came as part of our regular consultations with the Holy See.
Ich bin diese Woche in Rom, um über die Koordination mit der katholischen Kirche zu sprechen. Es geht um die Hilfe für Migranten. Wir sind ein großes und wichtiges Transitland geworden für viele Lateinamerikaner. Unsere Zusammenarbeit mit der Kirche rührt daher, dass die Kirche das beste internationale Netzwerk hat, was die Hilfe für Migranten erleichtert. So arbeiten unsere Konsulate in den USA schon mit den Kirchen vor Ort zusammen, weil die Kirche einen direkten Draht zu den Menschen hat.
Nun soll die Zusammenarbeit auch offiziell und vor allem mit Unterstützung des Heiligen Stuhls geschehen. Dies sei eines der Ziele der Gespräche im Vatikan gewesen, so der mexikanische Politiker.
We have now fully integrated the migration issue.
Wir haben unsere Einwanderungsgesetze sogar geändert, nachdem wir von kirchlicher Seite entsprechende Inputs erhalten hatten. Mittlerweile dürfen Migranten in Mexiko auch arbeiten, was früher nicht erlaubt war. Diese Regelung gilt jedoch nur in den 5 mexikanischen Bundesstaaten, die ans Ausland grenzen. Sicher, wir müssen noch etliches unternehmen, um beispielsweise gegen den Menschenhandel besser vorzugehen. Wir sind bereit, dies zusammen mit dem Heiligen Stuhl zu tun.
Dass die Menschenrechtslage in dem nordamerikanischen Land prekär ist, zeigt nicht nur der jüngste Fall der 43 verschwundenen und offenbar ermordeten Studenten im Bundesstaat Guerrero. Zwischen Drogenkartellen und der Staatsgewalt tobt in Mexiko einer der blutigsten Kriege der Welt. Die bisherige Bilanz: allein in den letzten 7 Jahren starben 70.000 Menschen.
Der Dirigent Daniel Barenboim wird am Montagmorgen Papst Franziskus im Vatikan besuchen. Seit 1992 ist Barenboim Chefdirigent der Staatsoper Unter den Linden in Berlin und seit 2011 dirigiert er auch an der Scala in Mailand. Geboren wurde Barenboim 1942 in Buenos Aires, der Heimat von Papst Franziskus. Zusammen mit dem Intellektuellen Edward Said gründete der Orchesterdirigent 1999 das West Eastern Divan Orchester. Dieses Orchester bringt Musiker aus Spanien, Palästina, Israel, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, der Türkei und dem Iran zusammen. Barenboim hat schon mehrfach im Vatikan Konzerte dirigiert. Schweiz. Premiere bei den Protestanten. Erstmals kommt es in Zürich zu einem reformiert-lutherischen Abendmahl. Die Feier findet an diesem Samstag in der Wasserkirche statt. Für den reformierten Großmünsterpfarrer Christoph Siegrist, der auch den Abendmahlsgottesdienst gemeinsam mit Johannes Lehnert, Pfarrer an der lutherischen Kirche Zürich, feiert, handelt es sich bei dem gemeinsamen Abendmahl um einen historischen Moment. 1529 hätten Ulrich Zwingli und Martin Luther bei einem Treffen in Marburg keine Einigung über das Abendmahlsverständnis gefunden. Erst 1973 hätten sich die lutherischen und reformierten Kirchen Europas auf dem Leuenberg bei Basel in dieser Frage geeinigt.
Der nigerianische Staat unternimmt zu wenig gegen die islamistische Terrorsekte Boko Haram. Das sagt der Erzbischof von Abuja, Kardinal John Onayekan, gegenüber Radio Vatikan. Der nigerianische Kardinal hat unlängst Präsident Goodluck Jonathan getroffen. Dabei orakelte der, übrigens christliche Politiker, er wäge derzeit verschiedene Strategien gegen Boko Haram ab. Und bald werde man Ergebnisse sehen. Kardinal Onayekan glaubt solchen Sprüchen nicht mehr.
Die Victoire de Boko Haram, je crois, arrivé à certain point.
Der Vormarsch von Boko Haram im Norden des Landes hat mittlerweile eine Dimension erreicht, die die Regierung einfach nicht mehr ignorieren darf. Doch die Regierung hat meines Erachtens die tragische Situation noch gar nicht verstanden. Es ist nicht so, dass die Gegenmittel fehlen. Was fehlt, ist schlichtweg der Wille. Die Regierung und die Armee müssen endlich eingreifen. Sie kennen die Tatsachen.
Kardinal Onayekan ist enttäuscht und entsetzt, wie die Politiker im Land mit dem Problem Boko Haram umgehen. Und davon nimmt er Präsident Jonathan, der nächstes Jahr wieder ins höchste Amt gewählt werden will, ausdrücklich nicht aus.
Wir haben am Donnerstag Präsident Jonathan getroffen. Bei dem Treffen berichteten zwei Bischöfe aus erster Hand über die dramatische Lage im Norden Nigerias. Doch der Präsident schien das nicht ernst zu nehmen und tat so, als ob die Bischöfe irgendwelche Geschichten erzählt hätten. Das geht nicht. Da findet eine menschliche Tragödie statt. Die Menschen flüchten vor allem in die großen Ballungszentren wie Maiduguri. Aber da fehlt es an Nahrung. Viele leiden.
Boko Haram hat im Norden Nigerias ein Kalifat ausgerufen. Die staatliche Armee kämpft in den betroffenen Bundesstaaten bislang mit wenig Erfolg und Nachdruck gegen die Terrorgruppe. Nach Medienberichten sind schon über 10.000 Menschen von den Islamisten ermordet worden. An die Berliner Mauer erinnern sich viele. An das System, die Politik, auch an den Fall des Eisernen Vorhangs vor genau 25 Jahren. Wie die Menschen aber in der Zeit davor gelebt und ihren Glauben praktiziert haben, das gerät immer mehr in Vergessenheit. Um zu erinnern, hat das Hilfswerk Renovabis ein Buch in Auftrag gegeben, das die Erinnerung wachhalten soll. Pater Bernd Hagenkort hat mit dem Leiter des Hilfswerks, Jesuitenpater Stefan Dartmann, gesprochen.
Pater Dartmann, Ihr Name steht nicht als Herausgeber auf dem Buch, aber Sie haben einen Artikel drin geschrieben zur Idee dieser Publikation. Was ist die Idee dieses Buches?
Ja, die Idee ist, ein Glaubenszeugnis, ein Gesicht zu geben, die in Mittel- und Osteuropa während der langen Zeit des Kommunismus gelebt haben, gelitten haben, teilweise auch gestorben sind, bei denen aber die Gefahr besteht, dass wir viele von ihnen einfach heute vergessen.
Der Anlass, das kann man glaube ich sagen, der Anlass ist natürlich das 25-Jahre-Gedenken des Falles des Eisernen Vorhanges. Kommt das Gedenken an die Religion Ihrer Meinung nach da etwas zu kurz?
Also was die Initiative zu diesen ganzen Vorgängen angeht, da fallen ja häufig dann die Namen Johannes Paul II. Und so weiter, da hat die Religion sicher eine wichtige Rolle gespielt. Und auch in den Umbrüchen, die jetzt in Deutschland gerade in diesen Tagen sehr stark bedacht worden sind, da wird die Rolle der Kirche immer wieder betont. Aber wenn es darum geht, auf die Zeit vorher zu schauen, wo Kirche sozusagen überhaupt nicht offiziell vorkommen durfte, da gibt es eben nur diese Untergrundgeschichte und die wird meines Erachtens zu wenig erzählt. Das ist auch eine Gefahr, die ich in den Ländern selber beobachtet habe, dass die ältere Generation sozusagen aus verständlichen Gründen nicht hausieren geht mit ihren Erfahrungen, dass die jüngere Generation aber dann auch nicht unbedingt das angemessene Interesse zeigt an der Geschichte der Kirche im eigenen Lande. Und das wollen wir auch ein wenig damit stimulieren.
Was sind das für Menschen, von denen da erzählt wird?
Wir haben uns ganz bewusst auf ein breites Spektrum geeinigt, sozusagen im Herausgeberkreis beziehungsweise denen, die Verantwortung für die Publikation getragen haben. Es geht um katholische, um orthodoxe, auch um evangelische Menschen. Es geht um viele Priester, Bischöfe, häufig deswegen allein, weil da die Dokumentation besser erhalten ist. Es geht aber auch um Laien, es geht um Ordensleute, es geht um Leute, die die Verfolgung überlebt haben. Es geht um Leute, die in der Verfolgung umgekommen sind oder an deren Folgen zumindest verstorben sind. Und es geht auch um Leute, die sozusagen die Nachwachsenden sind, die das noch so eben mitgekriegt haben, aber heute eigentlich ganz andere Leben leben.
Auf dem Titel des Buches ist eine Europakarte, eine stilisierte Europakarte, die wird gebildet von Worten. Das sind Worte wie Berufsverbot, überwacht, verfolgt, unfrei, Haft und so weiter. Ist das eine sehr negative Perspektive, auf diese Geschichten zu schauen?
Es ist, ja, könnte man sagen, es nimmt diese Aspekte, die einfach vielleicht heute als erste in den Blick kommen. Aber da steht eben auch kleines Wort wie Glaubenszeugnis dahinter. Und das ist Zeugnis, Glaubenszeugnis, das kommt immer wieder und das ist dann doch eher positiv zu sehen. Also es geht darum zu zeigen, wie angesichts dieser sehr negativen Wirklichkeit Menschen ihren Glauben bezeugt haben und da auch Christus bezeugen.
Da steht noch ein anderes Wort auf dem Titel, nämlich Band 1, also Fortsetzung ist geplant.
Ja, wir haben einen zweiten Band. Wir hatten sogar ursprünglich mal gedacht, für jedes einzelne Land einen Band herauszugeben, haben aber dann gemerkt, dass wir uns daran wohl übernehmen würden und dass sich da auch etwas, ja, das Material für die Länder sehr ungleich vorhanden ist, um es so zu sagen.
Pater Dartmann, ganz herzlichen Dank.
Und noch zum Mitschreiben. Thomas Bremer und Burkhard Haneke. Zeugen für Gott. Glauben in kommunistischer Zeit. Band 1. Das Buch ist im Verlag Aschendorf erschienen und kostet knapp 20 Euro. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.